Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann, von Süddeutschland kommend. Aber meine Reise wird mich nächste Woche nach Gießen bringen, in einen Hauskreis und dann nach Marburg zum Help Center, wo ich noch ein Tagesseminar haben werde. Also es ist nicht nur eine Reise heute und an diesem Wochenende für Wächtersbach, sondern es geht noch weiter, bevor es dann wieder nach Hause geht in der nächsten Woche. Ja, das Thema heute wird sein, Gemeinde, ein Ort der Versöhnung. Ich habe mir überlegt, soll ich es als Aufrufezeichen setzen oder als Frage, Gemeinde, ein Ort der Versöhnung, weil ich denke, was ist Ihre Reaktion bei diesem Titel? Ist es eine Frage, ein Slogan, ein Werbeslogan? Gemeinde, Ort der Versöhnung, sei dabei, mach mit. Ich weiß nicht, was ihr denkt bei diesem Thema. Gemeinde, ein Ort der Versöhnung. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir in der Gemeinde unterschiedliche Beziehungen erleben. Mal befremdete, mal distanzierte Beziehung, dann verletzte und komische Beziehungen, verständnisvolle, stärkende. Es gibt hier sicher auch in dieser Gemeinde Geschichte von Versöhnung, dass man sich wieder getroffen hat, nachdem man früher auseinandergegangen war. Aber was heißt das hier für diese Gemeinde, dieses Thema Gemeinde, ein Ort der Versöhnung? Wollen wir das? Können wir das als Kirche des Nazarener, ein Ort der Liebe, der Versöhnung sein, denn das ist ja nichts anderes, wenn man sich versöhnt, hat man sich auch lieb. Ich weiß, das ist kein leichtes Thema, Gemeinde, ein Ort der Versöhnung, gerade auch vor diesem Hintergrund, dass es auch Konflikte gibt in Gemeinden, die schwer zu klären sind. Auch Paulus und Barnabas gerieten aneinander in einem Missionsteam und sie trennten sich. Sie gingen nicht mehr gemeinsam vereint, sondern sie gingen getrennte Wege. Und jeder von uns erlebt sicher auch mal Auseinandersetzungen, die nicht so einfach zu klären sind. Und was hat das dann mit Versöhnung zu tun? Gibt es überhaupt Versöhnung, wenn man sich mal verkracht, kann man dann wieder zusammenkommen? Gibt es auch Versöhnung, wenn verschiedene Kulturen in einer Gemeinde sind oder beäugt man sich misstrauisch? Gemeinde, ein Ort der Versöhnung. Dass dieses Thema Versöhnung mit Gott zu tun hat, selbstverständlich, möchte ich jetzt lesen in dem Predigttext aus Epheser Kapitel 2. Dort wird das angesprochen, die Verse 11 bis 20. Epheser 2, 11 bis 20. Paulus schreibt diesen Brief, darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, denkt daran, dass ihr in jener Zeit ohne Christus gelebt habt, ausgeschlossen. Ihr wart ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr waret ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand oder die Mauer des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem einen Vater im Geist Gottes. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr sitzt vereint an Gottes Tisch. Es ist erstaunlich, wie Gott aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen Menschen rettet und zusammenbringt. Genau das ist das, was damals erlebt worden war. Man kann das auch lesen in Vers 14, wie der Paulus betont: Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint. Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der jüdischen Hintergrund hat oder muslimischen Hintergrund hat. Er hat Juden, Heiden und Moslems und in seinem Namen vereint. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er diese Feindschaft beendet. Versöhnung in der Gemeinde. Er hat Juden und Heiden zusammengebracht. Sie, die feindselig waren, wurden vereint. Friede wurde gestiftet, nicht nur Frieden mit Gott, sondern Friede untereinander, ein Wunder der Versöhnung. Mein erster Punkt ist, wir haben Frieden mit Gott, wir sind versöhnt mit Gott, mit ihm. Da muss man auch bei Pfingsten anfangen. Pfingsten ist ein unglaubliches Erlebnis von der Kraft Gottes. Die Menschen damals, vor 2000 Jahren am Pfingsten, die sind so ergriffen, überwältigt, sprachlos, gleichzeitig aber auch sprachbegabt, und sie finden sich am nächsten Tag in einer Gemeinschaft mit über 1000 Menschen vor. Menschen, die sie vorher nie gesehen hatten, die haben sie nicht gekannt, die sind plötzlich nach Aussage der Apostel, das ist Apostel Petrus, zu ihnen gekommen, Menschen, die jetzt plötzlich eine geistliche Familie miteinander bilden. Petrus hat die Leute, die Ungläubigen, in der Predigt herausgefordert, indem er gerufen hat: Lasst euch herausretten aus dieser verdrehten Gesellschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Leute hatten das verstanden. Tausende Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damals am Pfingsten, und es ist Versöhnung passiert. Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander. Das ist das Erstaunliche. Dieses Pfingstereignis und das Versöhnungsgeschehen dessen, was Jesus Christus bewirkt hat, macht eines deutlich, dass nicht durch das Befolgen der Gesetze, das hatten die Juden auch bemerkt, und nicht unsere Entscheidung für einen Gottesdienstbesuch, für eine Gemeinde, nicht unsere Nachfolge, nicht unser Engagement schaffen Versöhnung mit Gott, sondern allein Gott schafft es und schenkt Versöhnung und er bietet sie uns an. Das ist letztlich die Grundlage, auf der sich jede Gemeinde gegründet hatte und auf der wir sie auch heute gründen. Wir können zur Versöhnung mit Gott nichts beitragen. Wir können sie nur annehmen als ein Geschenk Gottes. Das ist das Angebot Gottes, dass wir seine Versöhnung ganz persönlich für uns annehmen, darauf eingehen und im Glauben antworten. Und wenn das der Jude neben mir auch macht und wenn das der Moslem neben mir auch macht, dann gehört er auch dazu. Wenn er mit Gott versöhnt ist, dann ist er mein Bruder oder meine Schwester, je nachdem. Und Paulus schreibt immer wieder: Denkt daran, wie ihr früher gelebt habt, als ihr noch fern von Christus wart. Und ich finde das gut. Ich denke, auch uns tut es gut, selber diese Frage zu stellen: Ja, wie haben wir denn früher gelebt ohne Jesus Christus? Wie war das denn das, bevor wir in eine Gemeinde gekommen sind? Wie war das damals? Paulus schreibt das sehr, sehr krass. Ihr habt ohne Christus gelebt, ihr wart ausgeschlossen aus Gottes Volk. Ich glaube, es ist niemand gerne ausgeschlossen. Auch ich bin nicht gerne ausgeschlossen. Wäre grausam, wenn da draußen jetzt jemand stünde und käme nicht herein, ausgeschlossen. Aber so war das. Die Menschen, die nicht an Christus glaubten, waren ausgeschlossen aus Gottes Volk. Und für uns war es auch so, wir haben früher Jesus nicht gekannt. Wir waren fern von ihm, aber wir sind jetzt plötzlich durch unsere persönliche Versöhnung mit Gott zueinander gekommen. Wir sind nicht nur zu Gott gekommen, sondern wir sind auch zueinander gekommen. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben Frieden mit ihm. Jetzt steht zwischen Gott und uns keine Mauer mehr. Die trennt, die Berliner Mauer ist weg, im Bilde gesprochen. Ost und West ist vereint und so ist diese Mauer damals durch das Wirken Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes niedergerissen worden. Es wurde Versöhnung und Gemeinschaft erlebt. Und es geht aber auch weiter. Gott möchte auch, dass wir in der Gemeinde wie Versöhnte miteinander leben, als Versöhnte leben und dass wir keine Mauern neu wieder aufbauen zwischen uns als Einzelne. Mauern, die manchmal zu sehen sind, manchmal zu hören sind, manchmal zu spüren sind, manchmal zu fühlen sind, wenn man dann sagt, ach, mit dem will ich heute nichts zu tun haben. Schon so eine kleine Mauern. Und es gibt ja viele Arten von Mauern zwischen einzelnen Leuten in einer Gemeinde. Manchmal ist es die Mauer der Sprachlosigkeit, dass man sagt, mit dem kann man ja nicht reden, mit dem will ich nicht reden. Die Mauer des Ignorieren, der Besserwisserei, die Mauern der Kulturen führt dann manchmal zu Misstrauen. Man kennt das vielleicht auch, man traut dem anderen aus einer fremden Kultur nicht ganz so. Das ist nicht nur in Schwabenland so, wo die Norddeutschen als Fremde beäugt werden. Und ich weiß nicht, wie das im Hessenland ist, wenn Leute aus anderen Kulturen hierher kommen, dass man schlussendlich misstrauisch schaut, so wie die Juden und Heiden sich misstrauisch beäugt haben. Auch diese Frage, die man manchmal stellt, ja, ist er dann echt im Glauben? Glaubt er auch richtig? Dieser Satz, wir sind die Richtigen in Anführungszeichen, der ist nicht nur neu, der ist uralt, den gab es schon immer in den einzelnen Gemeinden und Grüppchen, wir sind die Richtigen. Aber mit diesem Satz werden manchmal Mauern aufgebaut in der Gemeinde. Jesus ist nämlich gekommen, diese Mauer der Trennung niederzureißen. Schlussendlich die Mauer der Sünde. Denn jedes Ausgrenzen hat ja auch mit Sünde zu tun. Aber wir müssen uns das mal so vorstellen, wie diese Versöhnung passiert ist. Da sitzen jetzt plötzlich über Nacht Juden, Heiden und ehemalige Verehrer der Göttin Diana und die Angestellten von diesem Silberschmied, Demetrios in Ephesus, die sind alle zum Glauben gekommen, die sitzen jetzt alle zusammen, vielleicht ehemalige Pharisäer, die Jesus angenommen haben, ehemalige griechische Philosophen, Atheisten sitzen alle auf der gemeinsamen Kirchenbank, weil Gott alle zusammengebracht hat. Er hat die Mauern niedergerissen, wie wir es in Vers 12 und 14 lesen dürfen, hier im Epheser Kapitel 2. Und auch wir sind jetzt beteiligt als Versöhnte, miteinander zu leben und nicht wieder Mauern, so Misstrauen aufzubauen untereinander. Und ich habe gedacht, es ist auch gut, dazu noch drei knappe Gedanken zu teilen im zweiten Teil der Predigt, weil es kommt ja immer zu Schwierigkeiten in den Gemeinden. Die Menschen der ersten Gemeinde haben zuerst mal Staunen erlebt, verschiedene Hautfarben, verschiedene Volksgruppen, verschiedene soziale Klassen kamen einfach zusammen, die erlebten eine Zusammengehörigkeit. Die Apostel schreiben ja selber drüber, dass plötzlich die Herren und die Sklaven, also die Chefs und die Arbeitnehmer, die saßen plötzlich selber zusammen in der Gemeinde. Aber mit der Zeit regte sich auch dort in der Gemeinde Unzufriedenheit, Unwilligkeit. Es kam dann immer wieder zu Streitereien, wer ist der bessere Prediger, wer hat die bessere Theologie. Das ist nichts Neues, das kam immer wieder auf diesen Tisch. Und man muss sich das so vorstellen, die Apostel, auch Paulus, die ringen darum, dass wir eine Gemeinde haben, die wirklich als Versöhnte zusammenleben und dass die sich nicht auseinander dividieren durch sinnlose Diskussionen über irgendwelche Theologien, wo Leute schon Doktorarbeiten drüber geschrieben haben und auch nichts Besseres rausgekommen ist. Die Apostel ringen in ihren Briefen darum, Christusähnlicher zu werden und endlich mal zu begreifen, das Ja, das Jesus zu mir hat und dieses Ja, das Jesus zum anderen hat, das gilt sowohl ihm als auch mir. Es darf uns nichts mehr trennen. Paulus schreibt das, so seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir müssen uns das mal vorstellen, wir sitzen alle am Tisch Gottes, an seinem großen Tisch, wir sind Gottes Hausgenossen. Egal, was unsere frühere Herkunft war, ob wir Jude waren, Moslem, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir alle vereint durch den Heiligen Geist, dadurch, dass wir in die eine gleiche Gemeinde hineingetauft worden sind. Das ist schön. Und was können wir beitragen? Nehmt euch einfach an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist so einfach wie auch praktisch. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das steht dort nicht so einfach so, ach, mach das jetzt mal so, sondern es ist eine Aufforderung, es ist wirklich ein Imperativ, ein Befehl. Tu das, entscheidet euch wirklich dazu, den anderen so anzunehmen, wie er von Christus angenommen wurde und weil er von Christus angenommen wurde. Wenn wir das tun, wenn wir das können, bauen wir keine Mauern untereinander auf. Ich muss natürlich auch die anderen kennen. Ich muss wissen, wer ist es. Ich darf sie einladen zu mir nach Hause, sie kennenlernen. Vor 2 Wochen haben wir jemand eingeladen aus unserer Gemeinde, ein Ältester mit seiner Frau, Familie, kleine Kinder. Es war ein super Nachmittag. Es ist überhaupt kein Misstrauen da, das gehört alles dazu, dass keine Mauern aufgebaut werden, sondern dass wir wirklich ein Ja zum anderen haben, auch wenn er vielleicht nicht so lebt wie ich, wenn er unperfekt ist. Als Person kann ich ihn aber nie ablehnen, weil das Ja, das Jesus diesem Bruder und dieser Schwester gegeben hat, das darf ich nicht in Frage stellen. Jesus hat ihn angenommen, genauso wie er mich angenommen hat. Ich habe nicht das Recht, jemanden das abzusprechen. Wenn er von Neuem geboren ist, gehört er dazu, dann ist die Mauer niedergerissen worden. Dieses Anderssein, das ist einfach okay in der Gemeinde. 2. Unterpunkt. Der wichtige Faktor der Versöhnung untereinander fördert ist, einander zu lieben. Das ist ja ganz klar. Würden wir vielleicht sagen, haben wir auch schon irgendwann mal in dieser Gemeinde gehört, dass wir einander lieben sollen. Und das ist ja auch tatsächlich so. Im Johannesbrief heißt es, wenn einer behauptet, im Licht zu leben und gleichzeitig seine Mitchristen hasst, der ist noch in der Gewalt der Finsternis. Aber wer seine Mitchristen liebt, der bleibt im Licht. Mit Gott versöhnt zu leben heißt, ich möchte darum ringen, dass ich transparent lebe, dass ich im Licht lebe und dass ich bei einem Zerwürfnis, einer Meinungsverschiedenheit nicht plötzlich eine Mauer aufbaue, sondern dass ich wirklich im Gotteslicht lebe. Das bedeutet für mich, dass ich meinen Anteil an Schuld erkenne, wenn ich im Gotteslicht lebe. Das ist ja nicht Theorie, dann erkenne ich meinen Anteil an Schuld und dann bereinige ich das auch. Liebet einander ist eine Entscheidung. Das kann man nicht nur mit Worten tun, sondern es muss aufrichtig ehrlich sein, ohne eine Spur von Wut und Hass oder Bitterkeit. Mit Gott im Licht zu leben, schließt eigentlich den Hass und fieses, sarkastisches Verhalten aus. Menschen lieben ist immer eine Herausforderung. Es ist ja manchmal so schwierig, weil der so komisch ist, weil der so anders ist. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich denke, Jesus Christus hat der Gemeinde vorgelebt, wie die Liebe untereinander zu geschehen hat, als sie damals im Kreise der Jünger zusammensaßen. Das muss ich das mal ganz plastisch vorstellen, hat Jesus plötzlich eine Schürze um sich gebunden. Die saßen alle so am Boden im Kreis. Und Jesus hat sich eine Schüssel mit Wasser besorgt und er kniet vor jedem der Jünger nieder und wäscht jedem die Füße und trocknet hinterher alles ab. Er hat den Dienst des rangniedrigsten Dieners getan, Jesus Christus. Im Haus macht das nur der rangniedrigste Diener. Und genau diesen Dienst hat Jesus getan, Füße gewaschen. Das ist wirkliche, praktische, tätige Liebe, dass ich den anderen im Blick habe und mir nie zu schade bin, ihm zu dienen und ihm zu helfen. Den anderen annehmen, ihn lieben, das heißt wiederum, dass wir Christus ähnlich werden. Die Apostel haben echt darum gerungen, dass in den Gemeinden die Leute Christus ähnlich werden. Und der dritte Schlussgedanke hat auch damit zu tun, Christus ähnlich zu werden, dem anderen vergeben. Jesus hatte zwar nie Bitterkeit im Herzen gegen die Feinde und trotzdem hat er am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch da können wir vom Vorbild Jesu lernen, anderen vergeben. Und der Apostel schreibt im praktischen Teil im Epheserbrief, Kapitel 4, 31 und 32, alle Bitterkeit und Wut und Lästerung und Geschrei seien fern von euch, samt aller Bosheit, seid aber zueinander gütig, mitleidend und vergebet einander, so wie Gott euch vergeben hat. Dem Apostel geht es hier um eine Herzenseinstellung. Es geht hier nicht um einen Krampf, sondern um eine wirkliche Herzenseinstellung, dass sie nicht geprägt ist von Bitterkeit und Zorn und Misstrauen, sondern dass wir gütig und versöhnlich mit dem anderen leben. Das ist ermutigend und herausfordernd zugleich. Das Schwierige unter Christen ist ja, dass sie manchmal nachtragend sind, dass sie nicht vergessen und in Bitterkeit und Vorwürfen gefangen sind, dass man einem Bruder nicht vergeben will, der einem mal vor Jahren oder Jahrzehnten gesagt hat, ach, dich brauchen wir ja nicht in der Gemeinde, du kannst das sowieso nicht so gut, du kannst das nicht so gut. Das sind so verletzende Bemerkungen und die schaffen wieder Mauern und Distanz voneinander. Du kannst das nicht richtig. Und Leute gehen auf Distanz. Und es entsteht dann mit der Zeit Bitterkeit. Das passiert auch in den Familien, manchmal sogar in Generationen, dass der Onkel Fritz zu Tante Lina mal gesagt hat, sie sei eine dumme Kuh vor 30 Jahren. Und diese beiden reden nicht miteinander, obwohl der Onkel Fritz in der Gemeinde vorne links sitzt und die Tante Lina hinten rechts. Hat's auch schon gegeben. Da sind Mauern aufgebaut worden. Und das Problem ist, wenn man das nicht erkennt, dass Bitterkeit im Herzen wächst, wie es Hebräer 12, Vers 15 schreibt. Er meint, dass wir darauf achten sollen, dass keine bittere Wurzel in unserem Herzen wächst und Unfriede entstehe. Das wäre wirklich schlimm. Ich denke, dass der Schreiber an die bitteren Wurzeln in unserem Herzen dachte, wie Neid, Misstrauen, Unversöhnlichkeit. Kennen wir das? Habe ich auch schon gehört in meiner Gemeinde, dass mal einer gesagt hat, dem vergebe ich nie. dem vergebe ich nie. Wenn das so ist, wenn man diesen Satz mal gesagt hat, dann nistet sich eine bittere Wurzel im Herzen ein und das führt wiederum zu bitteren Früchten und das schafft wiederum Distanz untereinander und man macht einen Bogen um den anderen, obwohl Jesus Christus gesagt hat, obwohl das Wort Gottes sagt, versöhnt euch untereinander. Es ist wirklich dann diese Seelenreinigung dran, der Versöhnung. Jesus sagt auch in Matthäus Kapitel 18, wenn du auf deinem Weg bist, eine religiöse Pflicht zu erfüllen, um eine Opfergabe zum Altar zu bringen, sicher irgendwann mal gehört, und du weißt, dass dein Bruder in Unfrieden mit dir lebt, dann lass alles vor dem Altar stehen und liegen und bemühe dich zuerst um Versöhnung mit deinem Bruder. Das braucht Stärke und das braucht Mut. Man muss sich das mal vorstellen, zu dem anderen zu gehen und auch, es braucht auch Gesprächsfähigkeit und es braucht viel, viel Geduld. Also wenn hier einer sagt, ich habe noch Krach mit meinem Bruder, mit meiner Mutter oder Vater oder Schwester, dann meint Jesus, lass das Opferschaf im Tempel liegen, binde es an, irgendeine Säule binde es an, gehe vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Wie bitte? Was hast du da gemeint, Jesus? Kann das wirklich alles stimmen, was du gemeint hast? Ich bin jetzt hier in Jerusalem und ich soll 2 Tage zu meinem Bruder nach Tiberias laufen und mich mit dem versöhnen. In der Zwischenzeit glaubt mir ja jemand das Schaf, das Opferschaf, und ich soll wieder 2 Tage zurückkommen. Merken wir, Jesus fordert schon was Aufwendiges, etwas Revolutionäres. Nimm etwas auf dich, um dich mit dem zu versöhnen, von dem du weißt, da hat jemand etwas gegen dich. Das kostet was. Jesus sagt aber wirklich, der wahre Gottesdienst zeigt sich nicht in dem Bemühen, ein Lamm zu schlachten. Der wahre Gottesdienst zeigt sich auch nicht in dem Bemühen, das Geld zu geben, was sehr, sehr wichtig ist, Geld in die Gemeinde zu geben. Aber der wahre Gottesdienst zeigt sich darin, wenn Beziehungen zwischen 2 Menschen in Bitterkeit zu versumpfen drohen, dass man dann hingeht und das auf sich nimmt und Versöhnung ansteuert. Und so sind wir mittendrin im letzten Schlusspunkt. Ja zur Versöhnung, ja zur Vergebung ist letztlich ja zu einem befreiten Leben. Haben wir persönlich schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein zerstörerischer zwischenmenschlicher Prozess aufgehalten wurde, weil Versöhnung möglich wurde? Das wäre revolutionär für die Gemeinde, egal diese oder eine andere, für unsere Familien, das wäre revolutionär. Uns fallen wahrscheinlich nur Dinge ein, wo Versöhnung nicht gelungen ist. Aber gibt es auch Zeugnisse, wo Versöhnung wirklich gelungen ist? Können wir unseren Augenmerk darauf richten, dass das Gottes Kernanliegen ist für Leute in der Gemeinde, dass die Mauern, die Gott niedergerissen hat, dass wir die nicht aufbauen und aufgebaut lassen, sondern als Versöhnte in der Gemeinde leben. Ich möchte schließen mit einem radikalen Beispiel aus den 50er Jahren, eine Stelle in diesem Buch von der Corrie ten Boom. Sie erzählt von dem Ereignis, wie sie ihrem Ex-Gefängniswärter begegnet, der ihr und der Schwester im KZ das Leben zur Hölle gemacht hat, vor 1942 bis 1944 Ravensbrück, also eine Versöhnung zwischen ihr, einer holländischen Christin, und dem Ex-Nazi, diesem Gefängniswärter, der inzwischen bekennender Christ geworden ist. Und Corrie ten Boom war auf einer Vortragsreise in Deutschland in den 50er Jahren und sie hat die Liebe Gottes bezeugt. Und nach einer Veranstaltung, in der sie Hauptrednerin war, kommt dieser Ex-Nazi-Gefängniswärter zu ihr und er fragt sie, ob sie ihm vergeben könne. Sie hat ihn erkannt, nachdem er so viel Leid in ihr Leben gebracht habe. Und dann schreibt sie im Buch, jetzt zitiere ich aus diesem Buch, es können nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er da gestanden hat mit seiner ausgestreckten Hand, aber für mich waren es Stunden, denn ich musste mit der schwierigsten Sache, mit der ich je zu tun gehabt hatte, irgendwie fertig werden. Ich wollte es tun, aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht versöhnen und vergeben. Aber ich wusste, dass die Botschaft von der Versöhnung hat eine entscheidende Voraussetzung, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, sagt Jesus, wird auch der Vater im Himmel euch eure Übertretung nicht vergeben. Das wusste ich nicht nur als Gebot Gottes, sondern für mich war es auch eine tägliche Erfahrung. Seit dem Ende des Krieges gehörte ich zu den Opfern des Nazi-Regimes. Und gerade dort konnte ich es jetzt an den Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Freunden vergeben konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen, ganz gleich, in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Und Cory schreibt weiter, wer seine Bitterkeit pflegt, der bleibt invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich, und ich stand da mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens, und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand nicht ausstrecken, das wenigstens kann ich versuchen. Aber Herr, schenk es mir, dass ich meine Hand ausstrecken kann. Mechanisch streckte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes, und als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, in meinen Armen, und in mir lockerte sich etwas und ich spürte Wärme in meinem Arm. Mein ganzes Sein schien diese Wärme zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich gab ihm die Hand und sagte ihm, ich vergebe dir, mein Bruder, sagte ich von ganzem Herzen. Einen langen Augenblick hielten wir uns die Hände, der frühere Wärter und der frühere Gefangene. Wir hatten beide den gleichen Stachelzaun gesehen. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Aber mir war klar, es war nicht meine Liebe. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, von der es in Römer 5, Vers 5 heißt. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Soweit Corrie ten Boom. Anderen zu vergeben und Versöhnung zu suchen, und das ist unser Kernauftrag in der Gemeinde. Neben dem missionarischen Auftrag ist es aber der Kernauftrag, als Versöhnte zu leben. Ich weiß, ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber es ist dennoch möglich, entgegen meiner Gefühle zu handeln. Wie oft sage ich das in der Seelsorge, in der Beratung, wenn jemand einem anderen nicht vergeben will? Handle doch gegen deine Gefühle. Dann schenkt Gott die Kraft und Liebe dazu. Versöhnung ist nämlich ein Entschluss. Gott hat uns ja nicht nur ein Gefühl gegeben, sondern auch den Willen gegeben. Und den können wir auch in diesem Versöhnungsprozess einsetzen. Beim Vergeben muss der andere nicht unbedingt da sein. Vergeben kann ich im Herzen, aber beim Versöhnen braucht es mindestens zwei. Das ist der Schlusspunkt. Es braucht zwei Personen. So wie Josef den Brüdern sagte, als er sich mit seinen Brüdern versöhnte, ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen, und Gott gedachte es gut zu machen. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und er redete freundlich mit ihnen. Das ist Versöhnung, wenn man schon vor der Begegnung im Herzen vergibt, auf den anderen zugeht, ihm die Hand reicht, miteinander redet und auch die Hilfe anbietet. Wie wäre es, wenn ihr heute den Entschluss fasst, sich mit einem Menschen zu versöhnen? Wäre das dran? Ich wünsche uns gute, versöhnliche Gespräche. Amen.